Weinet nicht, Freunde, kauft euch lieber einen guten Wein. Denn was würde besser zu einer gehobenen Abendunterhaltung passen? Und da wir heute einen Highbrow-Film diskutieren wollen, müssen unsere Zuhörer natürlich auch mit einem dazu passenden exklusiven Getränk versorgt werden. Wieso also nicht ein Probierpaket von weinstuben.com sich bestellen? Die gibt es im Format Mini, Klein mit 6 Flaschen, Mittel, 12 und Groß. 18 Flaschen. Und da wird euch dann je nach Belieben ein Sortiment aus weißen oder roten Weinen oder eben ein gemischter Korb zusammengestellt. Das Angebot von weinstuben.com konzentriert sich auf deutsche Produkte aus familiengeführten Gütern und natürlich können auch einzelne Flaschen bestellt werden. Egal ob rot, weiß, rosé oder Schaumwein. Vom Dornfelder über den Weißburgunder bis zum Riesling. Und zur Mai-Aktion werden alle Bestellungen ab einem Warenwert von 30 Euro deutschlandweit versandkostenfrei verschickt. Also Leute, lasst den gehaltvollen Energy Drink stehen und gebt euch den Treibstoff des römischen Weltreiches. Weinstuben.com, der Quereinstieg in das schmackhafteste Kulturgut des Landes. Ja, willkommen meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Wir treffen uns hier mal wieder, um mit dem lieben Boostin einen Film und das gesellschaftliche Geschehen im Allgemeinen zu kommentieren. Und normalerweise hat das immer auf seinem Kanal stattgefunden, aber kann ja nicht sein, dass er die ganzen Werbeschäkel alleine abgreift. Deswegen habe ich jetzt darauf bestanden, dass wir das auch mal auf meinem Kanal machen. Und deswegen werden wir heute zusammen den Film Civil War besprechen. Den habt ihr auf Twitter vorgeschlagen als einen jener aktuellen Filme, in den es sich mal lohnen könnte, reinzugucken. Und das haben wir beide getan. Boosty, wie geht's dir und wie hat dir der Film gefallen?
Ja, hallo Schatti, die Schäkel, die müssen fließen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt machen wir es mal bei dir auf dem Kanal.
Ich habe gehört, da hat jemand mal ein Buch drüber geschrieben.
Schon möglich, ja.
Ja, nein, also, genau.
Genau, wie hat mir der Film gefallen? Also, als erstes hattest du vorgeschlagen, was hältst du von dem Film Civil War? Und ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn nicht. Was ich allerdings kannte, war The First Avenger von Marvel, Civil War. Und ich dachte, okay, ja, wahrscheinlich ist das von all diesen blöden Marvel-Filmen, von dem ersten Avengers-Teil bis Endgame, wo ich hier Captain America, The First Avenger und Civil War auch mit reinzähle und sowas, ne? Der wahrscheinlich beste Teil, einfach weil es etwas, weil da in dem Film etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe, als ich ihn geguckt habe. Ich erzähl's jetzt einfach ganz ehrlich, den Blödsinn zieht sich doch eh keiner rein.
Ist doch schon 10 Jahre alt, das Ding.
Ja. Die Eltern von Iron Man wurden von Captain America umgebracht. Das habe ich nicht kommen sehen, bin ich ehrlich. Also, ich wusste auch gar nicht, dass sich die Zeitlinien von denen überschnitten haben, also so bin ich da drin, aber das hat mich dann doch überrascht und ich so, ah, okay, interessant. Ja, und deswegen war ich erst ein bisschen überrascht und ein bisschen entsetzt. Ehrlich jetzt, Marvel, okay, können wir machen, wird wahrscheinlich ein bisschen lustig, so ein bisschen sich darüber zu auszukotzen. Aber nein, tatsächlich ging es um den Film Civil War und nicht um First Avenger Civil War.
Ja, wir hätten natürlich auch die Avengers gucken können, da bin ich zwar überhaupt nicht drin, aber ich glaube, da hätten wir ja ein bisschen schwieriger mit Kulturkritik gehabt, weil das ist halt wirklich eher sloppig. Also Civil War, den wir jetzt gucken, der ist mir schon mal aufgefallen, weil Wolfgang M. Schmidt darüber eine Kritik gemacht hat und ich dann tatsächlich nur wieder doch mal auf seinem Kanal vorbeischaue, um mich zu ärgern. Nein, also um seine Meinung zu hören. Die ist ja nicht immer schlecht, wie gesagt, Wolfgang M. Schmidt ist kein dummer Kerl, es ist halt nur immer sehr, sehr, ich will nicht sagen, nur einseitig, ja, einseitig auch, aber also seine Erklärungen sind halt oft, wie ich finde, zurechtgeschustert. Ne? Er versucht das halt alles in das Korsett der kapitalistischen Ausbeutung meistens zu pressen. Also hier bei diesem Film tatsächlich weniger. Oder ging es auch nicht um Kapitalismus. Also es wäre auch wirklich hier ein Glanzstück gewesen. Hätte man das geschafft. Nee, und dann haben das die Leute auf Twitter nochmal empfohlen. Da dachte ich mir, gucken wir uns das doch mal an. Also erstmal den allgemeinen Eindruck. Wie hat es dir gefallen?
Ich bin mit keinen Erwartungen da reingegangen. Und
dachte, wurde denn noch enttäuscht?
Er fing schwach an und hat stark nachgelassen. Nein, gar nicht mal. Es war eigentlich lange Zeit für mich ein nichtsaussagender Film. Also, ich habe später noch ein paar Zahlen parat, aber ich dachte mir auch irgendwann, okay, jetzt haben wir hier die ganze Zeit eine Kamera, die das von vielen verschiedenen Winkeln filmt. Also, das ganze Ding hätte auch funktioniert, wenn man es in so eine Art wie nennt man es, wenn man die ganze Zeit aus der Person des Protagonisten filmt?
Point of View?
Point of View, ja, wie in so einem typischen Horrorfilm, sag ich mal, wo man so low budget macht, ne? Es hätte wahrscheinlich genauso funktioniert, diesen Film so zu drehen.
First-Person-Perspective, ja, ja.
Und du hättest alles genauso drauf bekommen, aus der Sicht der Journalisten, weil wir ja generell die Journalisten begleitet haben in diesem Film. Und du hättest wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50 Millionen hat er jetzt an Produktion und allem drum und dran gekostet, ohne Marketing. Ey, du hättest wahrscheinlich 20 Millionen dadurch sparen können.
Hätte ja, aber 50 Millionen Aussage. Ist ja eigentlich erstmal ein interessantes Budget. Also der Film, damit es jetzt wirklich keine Verwechslung gibt, wir sprechen von Civil War, dem Film aus dem Jahr 2024 von Alex Garland. So, und der hat 50 Millionen gekostet. Und das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, dass heute Filme 50 Millionen kosten. Ne? Es ist ja schon viel gesagt worden über das Sterben des Mid-Budget-Films. Also die kosten dann entweder so 5 Millionen oder 10, wie so ein Horrorfilm, oder 300 Millionen wie Schneewittchen und bringen dann kein Geld ein. Aber so 50 Millionen, das ist eher selten. Und also man muss sagen, man sieht dem Film das jetzt nicht in negativer Weise an, dass er 50 Millionen gekostet hat. Oder sagen wir mal, in positiver Weise sieht man es ihm schon an, weil es wird was geliefert fürs Auge. Ne? Also klar, über lange Strecken ist das so eine Art Road-Movie und findet der Film von seiner Location her im ländlichen Amerika statt. Da sind die Kulissen natürlich nicht besonders teuer. Aber am Ende geht's um einen Kampf um Washington und da wird jetzt auch nicht gespart. Also wir sehen nicht, dass überall die Perspektive immer so gesetzt werden muss, damit man Cleveland dann am Ende für Washington hält, weil die Filmer sich nichts Besseres leisten konnten. Nee, es wird schon aus der Luftvogelperspektive und aus dem Hubschrauber, aus der Drohne auch recht saftige Action gezeigt in der Hauptstadt. Ja, und erstmal was anderes was mir noch aufgefallen ist die musikalische Unterlegung. Ich finde, die haben sie gut hinbekommen. Also an vielen Szenen ist der richtige Track gewählt worden. Ja, gibt ein gutes Gefühl für das, was uns da gezeigt wird.
Was ich immer als ein wirklich gutes Stilmittel empfinde, ist, es passiert wirklich gerade viel. Es wird viel geschossen in dem Film und es passiert aber auch etwas Dramatisches. Und um diesen Punkt, um die Dramaturgie dem Zuschauer noch mehr rüberzubringen, zieht man ihn quasi aus dieser Kriegssituation raus. Alles wird stumm. Und ja. Du siehst, alles drumherum schießt, aber du hörst keinen Ton. Vielleicht so einen leichten Piepton oder sowas. Ne? Man kennt das, wenn so eine Granate neben dir explodiert und du bist gerade komplett neben dir und dann kommt der Ton wieder. Und ich finde, das ist ein schönes Stilmittel. Das hat man auch in dem Film mit eingebaut. Wir hatten ja dieses junge Mädchen, die jetzt muss ich einmal kurz auf die Liste gucken. Kaylee Spaney hat die gespielt, und zwar die Jessie, die junge Journalistin, ja, die sich unbedingt mit in das Boot beziehungsweise in das Auto setzen wollte und mitfahren wollte. Die war überfordert. Und um diese Situation deutlicher zu machen, kann man sich diesem Stilmittel bedienen, den Ton rausnehmen in einer absoluten Gefahrensituation.
Also, ja, das stimmt. Ich meine, es ist natürlich auch fast schon ein bisschen abgegriffen, dieses Stilmittel, aber in dem Film hat es zumindest funktioniert. Bevor wir zum Inhalt kommen, ich will noch erwähnen, das ist ein A24-Film. Das ist ja dieses berühmte Studio, das jetzt seit einigen Jahren versucht, gute Filme hervorzubringen. Also künstlerisch hochwertig, will ich damit sagen. Nicht Riesenbudget, aber doch mit hohem schauspielerischen und literarischem Anspruch. Und ich muss sagen, mir hat bis jetzt noch kein einziger von diesen Filmen so wirklich gefallen. Keiner von denen war schlecht. Ich würde dem nie eine 4 geben. Aber ich habe noch keinem einzigen eine 1 gegeben. Also Civil War habe ich gesehen, ich habe Hereditary gesehen, ich habe Moonlight gesehen und mal gucken, was die noch so gedreht haben. Ex Machina ist auch von denen.
Genau, der ist auch gesehen. Von Alex Garland.
Genau, The Witch habe ich gesehen. Und wie gesagt, das sind keine schlechten Filme, aber keiner ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Keinem hätte ich eine 1 gegeben. Auch hier The Lighthouse. Also The Lighthouse zum Beispiel habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß, dass einige Menschen The Lighthouse für den besten Film der letzten 10 oder 20 Jahre halten. Also,
das schreibe ich mir auf. Ich kenne den gar nicht. Also, ich kenne Ex Machina, auch von Alex Garland.
Ja, The Lighthouse ist wie Ex Machina in einem Leuchtturm, nur halt ohne Roboter. Also das ist wieder so ein Kammerspiel zwischen zwei oder also zwischen zwei Personen, die sich dann irgendwie so psychologisch auf den Nerv gehen oder auch gegenseitig ergründen und dann am Ende eine Konklusion kommt. Vielleicht eine unerwartete. Aber also so wie mir Ex Machina nicht viel gegeben hat, hat mir auch The Lighthouse nicht viel gegeben. Auch wenn ich natürlich auch hier wieder sagen muss, gefilmt, alles super, aber ich komme nicht so ganz hinter diese Filme.
Es zeichnet sich im Prinzip auch da aus, dass auch Ex Machina war die ganze Zeit in diesem Haus.
Also was mich, glaube ich, am meisten an denen stört, also gerade wenn ich jetzt hier nochmal die Liste durchgehe, The Whale zum Beispiel. Mhm. Und was mir bei diesen ganzen Filmen auffällt, Moonlight, The Whale, The Lighthouse, Midsommar, The Witch, die haben keine Handlung. Da passiert sehr wenig. Und auch dieser Film jetzt wieder. Der Plot an sich ist immer sehr simpel gestaltet und auf wirklich wesentliche Elemente reduziert. Also, das ist so ein bisschen das Problem, das hohe Literatur auch hat. Im Gegensatz zur Unterhaltungsliteratur. Also, wenn du zum Beispiel irgendwas von einem klassischen Horrorautor liest, also, was weiß ich, Stephen King oder irgend sowas, da passiert immer was. Da gibt es eine klare Story. Also, das ist von mir auch zu lang beschrieben, das ist ja egal. Aber da passiert von einer Handlung her was. In einem James-Bond-Film passiert irgendwas. In einem Superheldenfilm, da gibt es eine klare logische Progression, egal wie sinnvoll die ist. Und so ein bisschen diese Kunstarschlöcher, die haben es immer so für sich, dass sie Bücher schreiben, in denen sich Menschen durchs Leben treiben lassen, ja? Oder in dem nur so ein Aspekt eines melancholischen Daseins betrachtet wird oder so. Und ich finde, das ist immer ein bisschen dünn. Ja, man kann natürlich ein Porträt machen, wenn Leute sich in sehr außergewöhnlichen Situationen befinden, wie zum Beispiel ein Tag im Leben des Ivan Denisovich. Das hat jetzt auch keinen klassischen Plot, aber weil du halt im Gulag sitzt, ist es interessant, darüber zu lesen. Aber wie ich finde, fehlt diesen Filmen, genau wie den Büchern, die von diesen Intellektuellen geschrieben werden und dann häufig auch Preise bekommen, das Gefühl für den Handlungspart ein bisschen. Ne? Die konzentrieren sich auf alles andere zu sehr. Die Schönheit der Sprache, die Schönheit der Bilder, vielleicht die Thematik, die sie dahinter besprechen wollen, die Philosophie. Ja, das ist alles okay. Aber am Ende braucht dein Film und dein Buch immer noch einen Plot, um das Ganze ein bisschen zu stützen und zu tragen und um zu verhindern, dass du dich komplett in deine geistigen Sphären und in deine Metaphern und in deine Analogien fallen lässt, ja. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war bei Lighthouse das Problem und das ist auch bei diesem Film nicht anders.
Okay, aber dich stören nicht jetzt die vielleicht monotonen Locations wie bei Ex Machina oder Lighthouse?
Ja, das kann super sein, wenn es halt ein wenn halt der Plot intensiv ist, ja, wenn da viele Handlungspunkte drin vorkommen oder von mir aus man da wirklich mitfiebert. Also wir gehen jetzt mal durch, nehmen wir doch mal Civil War als Beispiel, dann brauchen wir es nicht ganz im Abstrakten zu machen. Wir werden das jetzt noch inhaltlich besprechen, aber in diesem Film, würdest du mir nicht zustimmen, passiert jetzt nicht allzu viel. Also ich habe zwischendurch mal auf die Zeitanzeige geguckt und da waren 50 Minuten drin und im Wesentlichen saßen wir da immer noch in einem Auto und bisher war gar nichts, ne? Bisher hatten wir getankt. Also das ist recht wenig für 50 Minuten.
Ja, ich hatte das Gleiche. Und zwar dachte ich, meine Güte, wie lange geht denn der Film? Wann sind die denn jetzt endlich in Washington, dachte ich. Also klar, die legen da jetzt, weiß ich nicht, knapp 1500 Kilometer zurück durch Amerika. Aber uff, also es hat sich gezogen. Es hatte ja durchgehend immer in den Situationen, natürlich, du hast immer einen Spannungsbogen oder einen Spannungsaufbau oder wieder einen Spannungsabfall, ne? Im Sinne von, dann geraten sie in eine Gefahrensituation, okay, die ist gelöst, dann muss man im Moment wieder runterkommen, bevor es wieder losgeht, ne? Und ja, es war zu viel hin und her, also dann waren sie wieder sicher, dann passierte wieder etwas, die befinden sich ja in einem Bürgerkrieg.
Ja. Ja, also klar, hätte man den Film kürzer gemacht, dann wäre das die Handlung vielleicht dicht genug gewesen, aber so hatte ich schon, also über lange Episoden das Gefühl, wo ist hier die Traktion, ja? Wo ist hier was Griffiges? Ja, beginnen wir doch einfach mal mit dem Inhalt, um klar zu machen, was wir hier meinen. Also, das Ganze beginnt ja mit so einer kleineren Action-Szene, in dem sich Leute bekriegen, beschießen und dann irgendwo eine Bombe hochgeht und damit unsere Hauptcharaktere eingeführt werden. Und das ist einmal die, jetzt muss ich auf den Namen wieder gucken,
Kirsten Dunst
als Journalistin, die von Kirsten Dunst gespielt wird, genau, Lee, dann ihr Kameramann und, nee, also sie ist ja Fotojournalistin, ihr Fahrer und Assistent Joel, dann Jesse, die bei diesem Bombenattentat dabei war, das ist so eine angehende Fotoreporterin, und dann haben wir noch Sammy, das ist so ein alter, schwarzer, altgedienter Reporter, der es jetzt noch einmal wissen will wegen irgendwas. So, das ist unser Kerncast.
Ich habe eine kleine witzige Anmerkung, ja? Schatti. Der Joel, der mit dabei war, ist unser Pablo Escobar. Das ist Walk Namora aus Narcos.
Ja, aber ich habe Narcos tatsächlich nicht gesehen.
Ja, ich dachte, okay, woher kennst du den? Und irgendwann habe ich dann gedacht, ah, okay, mit einem Schnauzer und etwas wuscheligeren Haaren ist das Pablo Escobar, ja.
Ja, aber in dem Film kommt er nicht wie Pablo Escobar rüber, sondern halt, also er verkörpert den weichen Lip hier ganz gut. Also ich mag es generell überhaupt nicht, wenn Männer emotional inkontinent sind in Filmen. Und er ist das schon an einigen Stellen. Und einige andere auch. Und das sammelt bei mir einfach keine Sympathiepunkte. Also wenn Leute halt große, offene Emotionen zeigen, rumschreien. Und jetzt nicht in einer Situation, wo es gefährlich ist, sondern aus Trauer am Ende, wenn es eigentlich ruhig ist, ja. Ja, bin ich nicht so der Freund von. Aber ja, die machen sich jetzt auf jeden Fall erstmal auf, diese vier, und wollen 1000 Kilometer ungefähr zurücklegen nach Washington. Also die Situation ist die folgende, dass die USA sich in einem Bürgerkriegsszenario befinden, in dem die Zentralregierung in Washington belagert würde von den Separatisten aus Texas und Kalifornien. Also die haben sich jetzt für unabhängig erklärt und marschieren gemeinsam gegen Kalifornien. Das ist natürlich
ist schon interessant, ne? Also Kalifornien ganz klar demokratischer Staat und Texas ganz klar republikanischer Staat, und die schließen sich jetzt genau zusammen. Nicht irgendwie die Südstaaten oder so, ne?
Also die haben das deshalb, nehme ich mal an, gemacht, einerseits um offensichtliche politische Verordnung zu verhindern, okay, aber auch andererseits, weil Texas und Kalifornien immer die zwei Staaten waren, die am wenigsten mit der amerikanischen Kernkultur verbunden waren. Also die haben halt eine eigene Kultur entwickelt. Sowohl die Texaner als auch die Kalifornier, und haben auch die stärksten Absetzungsbestrebungen in ihrer Geschichte gehabt. Also in beiden Staaten gibt es, glaube ich, immer mal wieder Bewegungen für so Anträge, dass diese Staaten sich unabhängig erklären sollten, weil sie auch wirtschaftlich relativ stark sind. Die kommen zwar nie durch, aber das ist da dort intensiver als in fast allen anderen. Also, genau. Die machen sich jetzt auf, um dem Präsidenten, von dem alle ausgehen, dass er bald fallen wird, dass er bald besiegt werden wird von dieser Konföderation, dieser neuen, um mit ihm ein letztes Interview zu unternehmen. Und es ist nicht klar, ob dieser Präsident jetzt Joe Biden oder Donald Trump vertreten soll. Wie auch nicht klar ist, wofür die einzelnen Fraktionen in diesem Bürgerkrieg stehen. Es wird eigentlich ideologisch überhaupt nichts besprochen. Man weiß nicht, welche Seite für was steht, und was sie genau vorhaben. Es kommt einmal von einem Soldaten so eine vage nationalistisch-rassistische Verortung, aber auch bei ihm weiß man nicht, jetzt kämpft er für den Präsidenten oder für die Gegenseite. Es ist halt völlig unklar, wer auf wessen Seite steht. Fandst du diesen Aspekt an dem Film jetzt befriedigend und gut? Oder, also, funktioniert das für dich? Oder hat das für dich den Film ruiniert?
Ruiniert ist hart, aber ich befürchte, und ich habe mir mal die Zahlen dafür in Deutschland angeguckt. In Deutschland hat der Film 1,3 oder bis 1,5 Millionen Euro eingespielt. Also in der ersten Woche waren irgendwie knapp 77.000 Leute im Kino, haben 840.000 Euro eingespielt, und in der zweiten Woche waren es dann auch nur noch irgendwie 400.000 oder 500.000. Also sagen wir mal, die Hälfte von dem war noch mal drin, und dann fiel das halt einfach so, ich sag mal, exponentiell ab. Bam. Und dann war der Film einfach tot, ne? Ist hier auf Platz 5 auch eingestiegen. Und ich glaube, erstmal gut, was hat Deutschland, was juckt es die Deutschen, ne? Was in Amerika für einen Bürgerkrieg tobt. Und dann ist es, glaube ich, in Amerika war da ein großer Erfolg, tatsächlich. Aber für Leute, die kein Amerikaner sind, die suchen da auch keine Parallelen, glaube ich. Das heißt, Nicht-Amerikaner gehen ins Kino und ziehen sich dann eigentlich nur knapp 2 Stunden ein Geballer von vorne bis hinten rein, ne? Also laute Action-Szenen, ganz viel Rumgeballer. Partei A schießt auf Partei B. Wer ist gut, wer ist schlecht, man weiß es nicht. Und das, glaube ich, sorgt dafür, dass der Film in Deutschland zumindest ein starker Flop war, weil du kannst dich nicht auf eine Seite einstellen. Also du weißt gar nicht, wofür das ist. Du gehst da rein und kriegst keine Infos. Und ich glaube, das ist unbefriedigend für die meisten.
Ja, also ich denke, das auch. Ich denke, es wäre einfach ein interessanteres Thema für die Kinowelt gewesen, sag ich mal, einen politischen Kommentar zu machen, als wie es der Film tut, den politischen Kommentar außen vor zu halten und dafür sich auf das Handwerk des Fotojournalisten zu konzentrieren. Also am Ende sagt uns der Film nicht, was ein Bürgerkrieg ist oder wodurch der ausgelöst wurde so sehr, außer dass er brutal ist, sondern er erzählt mehr etwas über die Presse, über die Rolle der vermeintlichen Presse, über die Seele eines Pressefotografen. Aber wie gesagt, darauf wollen wir noch später noch zurückkommen. Ich will jetzt mal kurz die Handlung beenden, weil so viel Handlung gibt's wie gesagt nicht. Also die fahren dann hindurch und sie begegnen da immer wieder so kleinen Quests. Mal müssen sie tanken und das geht doch gut, obwohl die Tankwarte offensichtlich schon Plünderer, vermeintliche Plünderer aufgehangen haben. Dann begegnen sie irgendwelchen Soldaten und das geht dann nicht mehr so gut. Da werden einige Freunde, die sie auf dem Weg getroffen haben, erschossen und die können nur in letzter Sekunde gerettet werden durch den Schwarzen, der sich im Wesentlichen dafür opfert. Und am Ende gelangen sie dann nach Washington und es finden dann wilde Kämpfe statt, aber die Lage entwickelt sich vollkommen wie vorhergesehen. Diese Assoziation aus Texas und Kalifornien kann immer weiter vorrücken, erobert am Ende das Weiße Haus und in den letzten Einstellungen des Films stirbt die Hauptdarstellerin Kirsten Dunst in sehr cineastischer Pose, die dann von der Nachfolgerin Jessie geknipst werden kann. Also Wolfgang M. Schmidt nennt das den Muttermord, sozusagen das Übergeben des Staffelstabes. Ja, der eine stirbt mit einem guten Bild und die nächste Generation macht das gute Bild dann und rücken zum Raum des Präsidenten vor, der dann aber überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Ne? Also das Ganze, worauf das hingearbeitet hat, das große Interview mit dem Präsidenten oder sowas, findet nicht statt. Bevor die Soldaten ihn umlegen, wird ihm noch gefragt, ob er was Letztes zu sagen hat und er sagt, ja, bitte helfen Sie mir, dass Sie mich nicht umbringen. Und dann sagt der Reporter einfach, ja, da dachte ich mir, und dann ist es vorbei. Also ein sehr antiklimaktisches Ende, wenn es darum geht, nur die junge Reporterin kann dann auch mal das Bild vom Tod des Präsidenten schießen und das ist natürlich ein Bild für die Jahrhunderte. Also mit so einem Foto ist man gemacht. Also diese Jessie wird dann in dem Amerika, wie auch immer es beherrscht wird, in Zukunft sicherlich eine der berühmtesten Journalistinnen auf dem Kontinent sein.
Ja, plumpes ja. Ende.
Ja, also
und ja.
Genau. Das Ende reiht sich natürlich in die relative Inhaltsfreiheit, politisch gesehen, des Films ein. Es geht eher wirklich um das Fotojournalistentum. Und das ist natürlich, warum haben sie den Film dann nicht The Photojournalist genannt, ne? Weil den hätte noch weniger Leute gesehen hätten, weil dann wirklich es keinen interessiert hätte, ja? Also wenn ich in einen Film gehe und mir über Civil War was ansehen will, dann erwarte ich, dass da wirklich viel von Civil War geschieht. Aber das ist es eigentlich nicht. Das ist ja nur die Kulisse. Der Civil War könnte auch in Afrika stattfinden und die Botschaft wäre jetzt nicht so eine große andere. Ich meine, wir könnten auch den Fotojournalisten und Reportern dort folgen.
Ja, das Problem ist auch, du musst einen Antagonisten schaffen, glaube ich, damit der Zuschauer, der jetzt nicht irgendwie an der Botschaft des Films interessiert ist, gefesselt wird. Ne, von dem Charisma des Antagonisten, von dem Bösewicht oder sowas. Zum Beispiel, da fällt mir als ein The Dark Knight, der Joker.
Ja.
Also dieser Film wird maßgeblich getragen durch den Antagonisten, ja. Und du hast es halt in diesem Film nicht. Der Präsident kommt am Anfang des Films einmal kurz vor, wo er irgendwie ein Pressestatement gibt vor der Kamera, dass der Krieg bald enden wird und dass ich glaube, er hat irgendetwas benannt mit, das wird das größte Ding der Menschheit oder sowas werden und fertig. Das war alles, was wir bis zum Ende an Statement von dem Präsidenten gesehen haben. Danach war der einfach eine ominöse Person, die irgendwas macht in Washington, die meddelt darum, was die da jetzt genau macht. Wir haben ja erst am Ende die Einblicke von Washington bekommen, dass der 5 Meter hohe Betonmauern um das Weiße Haus gebaut hat, um sich dort zu schützen und. Also irgendwas muss da vorgefallen sein. Aber du hattest den Präsidenten, der jetzt hier den Bösewicht darstellen soll, vermeintlich, wir wissen ja nicht, wer hier die gute oder schlechte Seite ist, weniger Charisma gegeben, als du Saddam Hussein gegeben hast in South Park.
Das stimmt. Das stimmt. Also es ist halt.
Und Saddam wollte einfach nur Kanada übernehmen und hat immer gesagt, so, wenn die ihm kurz davor waren, irgendwie zu entlarven, hey, immer schön locker bleiben, ja?
Also ich meine, man könnte das ja vielleicht auch als politischen Kommentar sehen, so im Sinne von, der Präsident hat tatsächlich eh nichts zu sagen. Und also gerade in der Legislaturperiode Joe Biden, in der das ja, glaube ich, noch rausgekommen ist, stimmt das irgendwo. Also nach 4 Jahren Biden war allen klar, auf den Präsidenten kommt es irgendwie nicht an. Und in dem Zeitgeist mag auch dieser Film entstanden sein. Also das kann man sogar noch als Kommentar lesen. Was mir dann aber schon nicht gefallen hat, ist halt, dass so ein bisschen die Selbstbeweihräucherung der Presse gerade am Anfang deutlich herauskommt. Ne? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Kriegsreporter auch in gefährliche Situationen gehen, aber also die werden halt in diesem Film als Reporter dargestellt schon so, wie sie sein sollten. Das heißt, relativ neutral, nicht parteiisch, sehr hart, also hart zu einem Punkt, den man psychopathisch nennen könnte. Was ich ja eigentlich gut finde, was ja eigentlich ein Reporter sein sollte. Also im Wesentlichen sagt die ältere Fotojournalistin der Jüngeren, wenn du stirbst, mache ich ein Foto von dir. Und die Jüngeren, also die macht es dann sogar wahr, ne? Wenn die Ältere dann am Ende vor ihr stirbt. Also das ist schon abgebrüht, das ist psychopathisch. Und so sollten, das habe ich in meinem Video gesagt, Journalisten auch eigentlich sein, wenn sie der Neutralität verpflichtet sind. Aber so ist natürlich niemand. Also in unserer Welt, da kannst du davon ausgehen, sind alle diese Pressefritzen hundertprozentig auf einer dieser Seiten, ne? Also, die würden in dem einen das absolut Gute sehen und in dem anderen das absolut Schlechte. Und warum? Weil sie das in unserer Welt auch tun.
Ja. Schatti, wenn ich dich jetzt frage, wo würdest du den Film einordnen? Ist das eine Kritik an der Trump-Administration oder an Biden?
Ich würde sagen, dass der Film keine so eindeutige Aussage zulässt. Er hält sich da nobel und vornehm zurück. Ich denke, was durchkommt, ist, dass die Hauptschauspieler, denen wir begegnen, also die Hauptcharaktere, denen wir begegnen, wohl Biden gewählt hätten. Also ich denke, das kommt noch durch.
Weil ich habe nämlich, also ich war mir da unschlüssig, ne? Und dann habe ich gesehen, wann der Film denn eigentlich angefangen wurde zu drehen. Das war im Jahr 22. Und das heißt, Biden kam erst, war es ein Jahr im Amt, da war der ja noch nicht so senil, wie er am Ende es war. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das könnte hier eher eine Kritik an Trump sein, weil die ganzen Medien ihn eben als den Antidemokraten, den Faschisten und sowas zeichnen. Und du hattest da jetzt in dem Film, das heißt, wir haben ab und an mal eine Info bekommen über den Präsidenten, dass er aktuell in seiner dritten Amtszeit ist. Das heißt, er hat die Demokratie in Amerika ausgesetzt, wodurch er dann quasi jetzt, wo es keine Neuwahlen zu gab, beziehungsweise er dann halt einfach diese gewonnen hat und wie auch immer und naja.
Ja, es wird auch gesagt, dass er das FBI zum Beispiel aufgelöst hat, was Joe Biden nicht gemacht hätte, aber bei Donald Trump im Gespräch war. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann wieder Punkte, die nicht reinpassen. Also warum Texas gegen Donald Trump ins Feld ziehen würde, ist ja zum Beispiel überhaupt nicht nachzuvollziehen.
Ja. Ne, und ich habe dann halt gedacht, okay, wenn das gegen Trump gehen sollte, was waren denn bürgerkriegsähnliche Zustände, die während der Amtszeit von Trump passiert sind? Und das müsste ja Charlottesville gewesen sein. War das Charlottesville mit Black Lives Matter, wo alles abgefackelt ist?
Mit Black Lives Matter. Also Charlottesville war Unite the Right, oder? Das war. Oh,
ich weiß es nicht mehr.
Also da gab es so eine Rallye und da ist auch jemand umgekommen. Aber das gab keine großen Ausschreitungen. Was du meinst, ist halt der Summer of Floyd, den gab es. Das war 2020. Ja, genau. Und ich glaube, das war aber schon unter der Biden-Administration. Muss ja. 2020, die werden ja immer im Februar vereidigt.
Ja. Genau. Okay. Es hätte, also, der Alex Garland hat sich auch nicht bemüht, irgendwie hier eine Rassismuskomponente mit reinzubringen. Also davon war der Film komplett frei.
Ja, weit entfernt. Also wie gesagt, dieser eine Soldat, also es gibt da so eine Szene, wo ein paar Soldaten Leute beerdigen, also Leute von einem großen Karren in ein Loch schütten, die offensichtlich alle umgebracht wurden. Und der geht halt unsere Helden durch und fragt sie halt, wo sie herkommen. Und diejenigen, die aus Florida, Colorado oder ich glaube Wyoming oder Missouri kommen, die lässt er am Leben. Und die aus China kommen, also aus Hongkong, die erschießt er.
Ja, das muss jetzt nicht rassistisch sein, weil, also, die sahen halt auch chinesisch aus. Hätte er das wissen wollen, hätte er gar nicht gefragt, ne? Das kann jetzt auch nationalistisch sein, im Sinne von, bist du hier geboren, bist du hier aufgewachsen? Aber das war auch die einzige Komponente, wo man mal so ein bisschen was wie zumindest nationale oder rassische Abgrenzung hätte sehen können in dem Film. Mhm.
Weißt du was, ist dir was am Ende aufgefallen? Ich frage mich extra. Wer hat denn jetzt, also bezüglich der woken Komponente oder sowas in diesem Film, wer hat denn am Ende den Faschismus in Amerika per Abzug am Trigger beendet?
Das war die Frau, oder?
Das war die schwarze Frau.
Ja, genau. Also die schwarze Frau kämpft auf Seiten der Konföderation und die beendet den Faschismus, ja. Also aber das Problem ist halt, es ist aber auch nicht klar, ob er für den Faschismus verantwortlich ist, also den Faschismus-Trademark. Wir wissen ja zum Beispiel nicht, ob der Soldat, den wir dann sehen, der die ganzen Leichen beerdigt, der offensichtlich kein koscherer Typ ist, auf wessen Seite der steht. Der könnte ja genauso gut auf Seiten der Konföderation stehen und sein eigenes Süppchen kochen.
Exakt. Es gab nämlich eine Szene, wo die halt durchs Land gefahren sind und dann an so einer, ich will nicht sagen Farm, an so einer Villa oder an so einer Ranch vorbei, ich weiß es nicht. Und da schoss auf einmal jemand auf sie. Und die haben sich dann ganz schnell hinter so einen Anhänger oder was das war, versteckt, ne? Und da lagen andere Soldaten getarnt wie die Wiese mit einem Scharfschützengewehr. Und der Joel ist dann zu denen hingerannt und hat gefragt, wer schießt da auf uns? Keine Ahnung. Und wieso schießt ihr auf ihn? Weil er auf uns schießt.
Ja. Ja, genau. Das ist auch so eine Szene, die Wolfgang M. Schmidt aufgenommen hat, halt im Sinne von, es wird in dem Bürgerkrieg werden die Seiten gemuddelt, würde man vielleicht im Englischen sagen. Also werden verschwimmen die Konfliktlager. Ich frage mich natürlich, inwieweit das stimmt. Ja, das wird sicherlich passieren bei allgemeiner Verwahrlosung, aber also bei dem ersten Civil War, dem richtigen in den Vereinigten Staaten, da konnte man ja dennoch im Großen und Ganzen sagen, wer auf wessen Seite und warum stand. Ne? Also hättest du die Leute gefragt, dann hätten die dir gesagt, warum sie da kämpfen und für wen und auf wessen Seite. Und dass das jetzt hier so gar kein Punkt ist, macht das natürlich auch ein bisschen weniger glaubhaft. Denn ich glaube halt in dem Bürgerkrieg, gerade wenn man in brenzlige Situationen kommt, da macht es sehr wohl was aus, wenn man fragt, auf wessen Seite stehst du? Also bist du für die oder bist du gegen die oder bist du neutral? Einige in diesem Film sind auch neutral. Gut, das sind halt irgendwelche Normies weit ab und das wird auch immer wieder erwähnt, ne? Also mein Vater, der sitzt irgendwo auf seiner Ranch, tut so, als würde das alles nicht passieren. Und es gibt diese zwei Seiten, die offensichtlich gegeneinander kämpfen. Und ich gehe davon aus, dass es realistischer wäre, dass wenn wir das tatsächlich hätten, dass diese Seiten sich womöglich und hochwahrscheinlich in links und rechts spalten würden. Und wenn sich irgendwelche Vertreter dann davon fernab der Spur treffen, dann würden die sich erstmal fragen, auf wessen Seite man steht.
Es gab schon mal einen Film über den Bürgerkrieg, allerdings weit zurück. Das war Gangs of New York mit Leonardo DiCaprio. Hast du den gesehen?
Es war kein richtiger Bürgerkrieg. Ich habe den Film gesehen, also schon lange her. Ich kann mich noch ein paar Ausschnitte erinnern. Das war ja mehr so Civil Unrest in New York zwischen den Iren und irgendwelchen Protestanten, englischen genau, Protestanten, oder?
Genau, also es war jetzt nicht per se der Bürgerkrieg schlechthin, sondern es war halt, ja, Lager A gegen Lager B auf New York reduziert, ne? Genau. Aber da musste ich gerade dran denken. Sonst wüsste ich keinen weiteren Film, der sich auf den Bürgerkrieg.
Es gibt natürlich, also es gibt sowas wie, also Filme, die sich direkt mit dem Civil War beschäftigen, dem ersten, dem historischen, die gibt's natürlich, ne? Gibt immer mal wieder solche Filme, die das andeuten, aber so ein berühmtes Beispiel fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Jedenfalls nicht in der jüngsten Vergangenheit. Wie gesagt, ich habe es den Leuten erstmal nicht abgekauft. Also ich habe es ihnen schwer abgekauft, dass sie so eine neutrale Position haben. Aber gut. Jetzt sagen wir mal, Escape die im Wirklichen. Also die Presseleute, die uns da gezeigt werden, die sind nicht nur irgendeine Behauptung, so wie sie im realen Leben nicht vorkommen, sondern die würden uns wirklich so auf der Straße begegnen. Die sind nicht primär daran interessiert, wer gewinnt, sondern nur daran interessiert, das beste Foto zu machen, die beste Geschichte zu erzählen, das beste Interview reinzuholen. Was würdest du davon halten?
Also einfach skrupellose Journalisten, die ihr Ding machen.
Ja, genau. Man sieht das ja so selten täglich. Alles, was man tagtäglich liest hier, das ist ja immer nur diese progressive Meinungsmache. Oder von mir ist auch rechte Meinungsmache. Aber es ist ja bei allen Journalisten, die tätig sind, klar, auf wessen Seite sie stehen. Die wären in einem Bürgerkrieg nicht neutral. Die würden sich klar verorten. Und die tun das eben nicht. Aber ist das jetzt der bessere Journalismus? Oder lohnt es sich darauf gar nicht zu hoffen und man kann es direkt vergessen oder ad acta legen?
Ja, dann müssen wir erstmal den Paul Ronsheimer fragen, ne? Der kann uns dazu
bestimmen. der hat keine Meinung.
Ja, ist es der bessere Journalist? Wahrscheinlich ist es das. Denn wir, was wir ja aktuell erleben, ist, dass der Journalismus relativ schwimmend in den Aktivismus übergeht.
Und ja, nicht nur ganz relativ schwimmend, ich würde sagen, da sind die Fronten ganz klar und hart gelegt. Also es gibt keinen einzigen Journalisten, bei dem ich nicht weiß, was er wählt. Ungefähr, will ich damit sagen.
Ja, das ist ein Problem, ne? Und
ja,
das ist interessant, was der Film beschreibt. Und zwar, der Film beschreibt eher so einen Journalismus, der weit zurückliegt, als die Journalisten noch keine Aktivisten waren, spielt aber in einer unbestimmten nahen Zukunft.
Ja, ja, genau, es ist ein bisschen ein Anachronismus. Also ich will jetzt auch mal hier in den Raum gestellt lassen, ob es diesen Form von Journalismus jemals in großer Zahl gab. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also auch wenn man mal in die Tagesschau reingeguckt hat, die war zwar nie neutral, aber die war halt auch noch nicht so einseitig gefärbt, wie wir es heute haben.
Ja, ne? Also es ist zumindest alles, konnte ich nicht die politische Ausrichtung des Journalisten erahnen, wenn ich ihn angucke.
Ja, das stimmt. Es gab ja noch diesen lustigen Kommentar, wo sich dann irgendein Journalist da hinstellt und wieder völlig gaskranken Meinung ankommt. Im Sinne von Putin, der Diktator, der muss gestürzt werden. Wir müssen uns alle solidarisieren mit dem Kampf der tapferen Ukrainer. Sowas. Also das gab es früher in der Tagesschau weniger, nehme ich mal an. Hat man weniger davon mitbekommen, das stimmt. Also es gibt ein paar Beispiele, sag ich mal, wo mir solcher Journalismus noch eher begegnet. Ich habe mich ja mal etwas intensiver über den Drogenkrieg in Mexiko informiert. Und die Kriminalreporter da sozusagen, die in Mexiko wirklich für einen Mindestlohn oder für nicht viel Geld darüber berichten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die politisch nicht verortet werden können, aber die sind mit solchen Gefahren überwältigt und die sind so zerrieben zwischen einem korrupten Staat und einem ultragefährlichen Kartell, dass man bei denen tatsächlich halbwegs sagen kann, die stehen für sich, weil niemand auf ihrer Seite steht. Also, das fiel mir für solche Beispiele dann noch am ehesten ein. Vielleicht macht Gewalt und vielleicht macht eine aussichtslose, gefährliche Situation, so wie sie im Film für die Journalist ja durchaus porträtiert wird, mir erst den guten Journalisten. Vielleicht macht dich das erst abgebrüht und neutral und weltabgewandt genug.
Ja, gut, jetzt hast du natürlich bei diesem Beispiel mit den Drogenkartellen in Mexiko nicht die Situation, dass sich dass der Journalist sich zwingend irgendwie politisch einordnen muss, sondern die beiden Fronten, die da gegeneinander stehen, sind, ey, wir wollen Drogen verkaufen und der Staat sagt nein.
Ja, im besten Fall sagt der Staat nein, ne? Aber ja, ich verstehe schon, klar, da kann man sich leichter raushalten, weil es weniger ideologisch und geführt wird. Also das ist jetzt keine Auseinandersetzung zwischen ideologischen Gegnern, sondern zwischen einem klassischen Kriminellen im Sinne von er verkauft, was er nicht verkaufen soll und irgendeinem Staat, der das verhindern will.
Ja.
Ja, stimmt. Also, ich fänd's ja nett, wenn es solche Journalisten gäbe. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, wofür arbeiten die überhaupt? Das stellt ja auch Wolfgang M. Schmidt heraus und das sagt auch Kirsten Dunst Charakter ja relativ eindeutig oder wird ihr von diesem Schwarzen in den Mund gelegt, dass sie eigentlich den Glauben an den Journalismus verloren hat. Dass sie nicht sieht, dass ihre Arbeit einen Sinn hat. Denn sie hat aus allen möglichen Kriegsgebieten der Welt Bilder gemacht und Stories geliefert und ins Heimatland geschickt sozusagen und bei der New York Times oder beim New Yorker oder sowas veröffentlicht. Naja, und jetzt gibt's trotzdem halt einen Bürgerkrieg. Also was hat's gebracht? Das hat ja die ganze Gewalt nicht vom Heimatland ferngehalten. Und da fragt man sich natürlich, okay, was ist denn die Motivation, die ein Journalist haben sollte? Also wir sehen halt eine realistische Motivation, die diese Jessie, die junge Nachwuchsreporterin hat, ist einmal ihrem Helden nacheifern, überhaupt mal was erleben und sicherlich auch einfach ein gutes Foto schießen, um sich einen Namen zu machen. Ne? Das sind alles sehr nachvollziehbare Aspekte des eigenen Schaffens, aber das ist natürlich keine hohe Ideologie dahinter. Also was kann überhaupt einen Menschen antreiben, in so einer psychopathischen, neutralen, abgebrühten Weise Fotojournalist zu sein, wenn man keinen Grund hat? Oder welchen Grund kann man haben?
Boah, welchen Grund kann man haben? Also, was sich davon abhält, Muss ich überlegen. Also auf den Film bezogen oder im Allgemeinen?
Auch ganz im Allgemeinen. Ich finde das generell, also man trifft diese Typen ja, wie gesagt, generell nicht häufig. Wenn wir also alle Journalisten durchgehen, die wir so kennen, dann da fällt mir niemand ein, der so ist wie die im Film dargestellten.
Nee. Besonders, also du musst halt abgebrüht sein, ne, als Kriegsjournalist und dann wirklich dich. Ne, jetzt haben wir eben den Ronsheimer als Beispiel genannt. Also der Ronsheimer stellt sich auch vor die Kamera und sagt, ah, hier der Böse und da, ne? Also er nimmt einfach nicht nur das auf, was er sieht und vermittelt uns das dann, sondern wir kriegen bei Ronsheimer natürlich immer eine Meinung noch obendrauf, seine persönliche Meinung auch noch mit obendrauf. Und ne, das sehen wir halt bei allen Journalisten. So ziemlich. Also, ne, wie du sagst, mir fällt keiner ein.
Ja, also es fällt einem keiner ein, und also ich habe das mal relativ provokant formuliert in einem meiner Videos, ne? Also diese Art von Journalist, das ist halt einer, der sieht sich ein Konzentrationslager an und berichtet über die Farbe des Rauchs am Schornstein. Aber der fügt keinen moralischen Kommentar hinzu. Das ist nicht sein Job, das ist ihm völlig egal. Das ist eigentlich kein Mensch. Ne? Und das ist, wie gesagt, beachtenswert. Das ist irgendwo auch gut, weil es dann halt wirklich die Möglichkeit zur neutralen Berichterstattung, neutral im menschenmöglichsten Sinne bietet, aber es ist halt schwer dafür eine Motivation zu finden. Also es war ja auch schwer zum Beispiel bei dem Charakter von Rorschach, der jetzt nicht neutral war, aber in Watchmen, der so besessen war von einer Sache, eine Motivation dafür zu finden. Und im Wesentlichen ist es Kindheitstrauma und eine psychische Erkrankung letztlich fast, die dem zugrunde liegt. Und ich frage mich, ob das nicht auch nötig wäre für Journalisten, wie wir sie da gezeigt bekommen. Also, ob es Leute gibt, die so eine sinnlose Existenz bei solchen Gefahren für völlig unklar definierte Ziele überhaupt auf sich nehmen können. Abgesehen jetzt, wie gesagt, von Ruhmsucht, von Selbstdarstellung. Aber Ruhmsucht und Selbstdarstellung, das ist was für junge Leute, wie gesagt, die sie noch beweisen müssen. Der Kirsten Dunst-Charakter, diese Lee, die ist ja schon etabliert, die braucht sich nicht mehr beweisen. Und deswegen zweifelt sie ja auch daran, was sie tut. Weil es keinen Sinn hat.
Genau, und Jesse steht eben am anderen Ende. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo sortieren wir denn den alten Schwarzen ein?
Ja, aber es ist ja nicht klar, was der will, ne? Das ist das Problem.
Genau, also er sagt, bitte, du, Lee, du musst daran denken, dass deine Arbeit doch noch sinnvoll ist. Aber er kann auch nicht sagen, warum. Also,
genau.
Ja, er sitzt da eigentlich einfach nur so für die Moral, sag ich mal.
Ja, ich habe mehrmals an diesen Song gedacht von Alligator, also über dieses Lied, ne? Also, du machst ein Lied, das die Welt verändert oder sowas, verbessert, und im Wesentlichen beschreibt er ja nur den Prozess, dass das Festival gesocks sich daran erfreut, aber dass die politische Realität nicht geändert wird. Und vor derselben Erkenntnis stehen ja auch diese Journalisten durchaus realistisch und können diese Frage letztlich nicht beantworten.
Schatti, der alte Trailerparkhörer.
Das ist auch der Grund, warum es so wenig neutrale Journalisten gibt, glaube ich. Weil es eben den Menschen nicht gegeben ist, jenseits von großen Narrativen und ideologischen Verfestigungen zu argumentieren. Also, die wollen ja alle irgendwas. Die Journalisten, die uns umgeben, die wollen auf ein politisches Ziel, auf ein Utopia oder sowas raus. Oder von mir ist auch nur ein Dystopia verhindern. Aber die haben ein klares Weltbild und ein höheres Ziel. Und hätten die Journalisten, die wir in diesem Film sehen, das auch, dann wäre es ja auch viel klarer, was deren Auftrag ist. Also zum Beispiel wären die jetzt auf der Seite der Konföderation, dann ist der Auftrag ja mit dem höheren Ziel ganz einfach zu formulieren. Ich möchte die Soldaten dieser tapferen Konföderation darstellen und ihren Ruhm in die Welt tragen, damit die Revolution, auch nachdem sie beendet ist, im rechten Licht dargestellt wird.
Wir sagen doch immer, zeigt uns eure Ideale. Was sind eure Ideale? Wofür steht ihr? Das gleiche bei einem Friedrich Merz. Wofür steht er? Der möchte einfach nur Kanzler werden. Aber welche Ideale hat er? Und in diesem Fall müssen wir halt sagen, okay, es ist schön, dass die eigentlich keine Ideale haben, weil sie quasi den mustergültigen Journalisten darstellen.
Ja, aber dann, wie gesagt, an der Sinnlosigkeit daraus, ja, ich will nicht sagen verzweifeln, aber zumindest sehr emotionsarm und kalt geworden sind. Und auch motivationsarm. Das war im Wesentlichen der Film, würde ich schon fast sagen. Und auch unsere Besprechung dazu. Fällt dir jetzt noch ein Themengebiet ein, was wir daran aufmachen sollen? Weil ansonsten würde ich den Blick nochmal auf das allgemeine Hollywood-Kino unserer Tage werfen und vielleicht nochmal da eine Perspektive bezüglich der neueren Geschehnisse geben.
Ich hätte vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Gesamteinspielergebnis. Ja. Und zwar hat der weltweit jetzt 126,5 Millionen Euro eingespielt bei einem Budget von 50 Millionen plus, ich sag mal, 25 Millionen Marketingkosten. Also das ist ordentlich.
Ja, ist Break-Even. Ungefähr. Ja. Also, ich sag mal, du musst ja noch die Kinos bezahlen und sowas, du musst das Marketing bezahlen. Ein kleiner Gewinn.
Okay, ich dachte, das wäre dann, die sollen mal auf die Internetseite schreiben, wie viel er dann am Ende Gewinn gemacht hat, ey. Ich kann dir noch nicht irgendwie mutmaßen. Na, aber es ist...
Wie gesagt, zweieinhalb ist für gewöhnlich Beginn eines erfolgreichen Films. Und zweieinhalb haben sie so gerade geschafft. Also der Film wird kein Minus gemacht haben, aber das Studio ist auch nicht reich.
Nee, aber du hast eben A24 angesprochen, oder A24, wie nennt man das, den Geldgeber, den Produzenten, was ist das?
Ein Produzent, Produktionsstudio, ne?
Ja.
Den Distributeur.
Also, wenn man so will. Es ist möglich, mit einem mittleren Budget, es muss nicht Richtung Gladiator 2 gehen, weiß nicht, wie viel die da reingehauen haben, 100 Millionen, 150 Millionen oder sowas, ne? Um einen durchaus sehenswerten Film zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, die Botschaft des Films war versteckt, muss man sich schon Gedanken zumachen. Und die meisten gehen halt ins Kino und machen sich keine Gedanken. Ne, das ist so, Schatti, ich habe dir von dem Stallone und Statham Film gesagt, ne? A Working Man, wo ich sehr enttäuscht war. Und ich bin ein großer Fan von Jason Statham. Und ich
weiß, du bist ein großer Fan von Statham Slop, ja? Und trotzdem warst du enttäuscht.
Ja, also, weil ich gehe da rein, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Und das können wir gerne dann so übernehmen für das allgemeine Hollywood oder sowas, ne? Ich gehe da rein, habe eine gewisse Erwartungshaltung, aber weiß auch, was mich erwartet, ne? Von einem Film, wo Statham dann einfach Leute killt und am Ende geht alles gut aus. Ja. Bei Beekeeper hatten wir eine ganz klar Joe Biden-Administration kritische Storyline, die, wenn du dich nicht auskennst mit Hunter Biden und sowas, du immer noch einen unterhaltsamen Film hast mit einem koksenden Sohn der Präsidentin, der Leute online abzieht, um damit den Wahlkampf seiner Mutter zu finanzieren. Jetzt haben wir in echt halt den Präsidenten, der einen koksabhängigen Sohn hat, den Hunter Biden und sowas. Also da waren sehr, sehr starke Parallelen, die man ganz klar gesehen hat, wenn man das kennt. Wenn man es nicht gesehen hat, oder wenn man es nicht kennt, hat man immer noch einen unterhaltsamen, lustigen Film gesehen. Und das hat mir zum Beispiel in dem neuen Statham-Film gefehlt, der von Stallone Produzent, als Regisseur dann eben produziert wurde. Um nochmal auf Civil War damit zurückzukommen, die Leute brauchen, glaube ich, mehr Botschaft in Deutschland. In Amerika war das ein großer Hit. Jetzt kann man vermuten, woran das liegen könnte. Aber in Deutschland, glaube ich, brauchen die Leute mehr Botschaft, damit der Film noch erfolgreicher wird, als nur 1,5 Millionen Euro an den Kinokassen einzuspielen.
Ja, ich glaube, in Amerika war das aus zweierlei Hinsichten ein Hit. Erstmal, weil A24 wahrscheinlich mittlerweile so eine Art Stamm-Fanbase aufgebaut hat. Das wird sicherlich helfen. Und zweitens, weil sich die Leute versprochen haben, dass wir jetzt ein bisschen was von Trump gegen Biden, den Film sozusagen sehen. Ja, aber das haben wir halt nicht geliefert bekommen. Ich glaube, viele sind aus diesem Film auch wieder rausgegangen und haben sich gesagt, na, ob sich das jetzt gelohnt hat, sei mal dahingestellt, ne? Mhm. Wie gesagt, das ist halt, der Film heißt Civil War und er hätte eigentlich heißen sollen The Photojournalist. Von mir aus der Photojournalist in War. Aber das ist, das hätte auch so in Afrika spielen können, im Kongo. Da hätte man dieselbe Story rausmachen können. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen. Kirsten Dunst sieht echt alt aus. Also nicht runzlig alt. Und die ist jetzt natürlich auch für diesen Film so geschminkt worden, weil es halt, ja, so eine vom Leben gezeichnete Fotojournalistin sein soll. Aber ich habe diese Frau kennengelernt oder in meiner Jugend erlebt als Mary Jane, glaube ich, also als die Freundin von Peter Parker in Spider-Man. So, da war sie 20 Jahre alt. Ja, und das ist dann vor 25 Jahren, das heißt, jetzt geht es auf die 50 zu.
Ja, die
ist und
42. Mann,
ja, 43 jetzt, glaube ich, oder geht auf die 43. Aber gut, okay, sie nähert sich wirklich dem jetzt dem der Midlife-Crisis, möchte man es mal sagen. Ja. Und so sieht sie auch aus, würde ich sagen. Ja.
Ja. Also der Film hat es nochmal verstärkt. Ich dachte auch so, uff. Also es ging ja los mit einer Nahaufnahme von ihrem Gesicht quasi, als sie in diesem Hotel sitzt, ne, und sich die Nachrichten anguckt und da der Präsident eben seine Rede hält, wo er sagt, das wird das Größte der Menschheitsgeschichte und bla bla bla. Und dann ist da diese Nahaufnahme und ich dachte mir auch so, mein lieber Gesangsverein. Also.
Ja. Wenn sie, und das Ding ist, wenn sie alt geworden ist, bist du auch alt geworden.
Richtig,
Also.
Das trifft uns alle.
Ja. Genau. Und ja, was sonst noch passiert? Schneewittchen ist gefloppt, habe ich gehört. Bei 300 Millionen haben die nicht mal die Hälfte eingespielt.
Ja, und der wird auch konsequenterweise überall als mit einem Stern oder sowas bewertet.
Ja.
Ja, Disney macht zu viel. Also Disney will zu viel Wokeness und die Leute wollen es nicht. Und das ist ein klares Signal. Also man könnte ja sagen, ja, okay, die Wokeness-Fanbase könnte ja jetzt mit 5 Sternen dagegen wirken und dann kommen wir am Ende bei einem Dreierschnitt raus oder sowas, 3-Sterne-Schnitt. Tun sie aber nicht. Weil es anscheinend einfach nicht das große Interesse der Wokies irgendwie erregt, aber auf der anderen Seite die anderen Leute sehr stark verärgert. Ich meine, wir sprechen über Schneewittchen, eine Frau, dessen Haut so weiß ist wie Schnee, und dann wird sie hier von einem Lightskin gespielt.
Ja, das war nicht nachvollziehbar und auch natürlich ist der Film an sich banal. Ich meine, ich habe jetzt neulich die Vorhersage gehört, dass wir jetzt nicht mehr so viele super woke Filme sehen werden. Erstmal, weil, naja, Biden nicht mehr Präsident ist und das jetzt nicht mehr so in ist. Und zweitens, weil diese Filme natürlich auch häufig heftiges Minus gemacht haben. Nur ist das natürlich noch nicht zu erkennen, was Hollywood denn Neues präsentieren will. Also das Cape-Shit-Genre ist jetzt natürlich ein bisschen ausgelutscht. Das Woke hat nicht funktioniert. Das können wir vielleicht als Abschlussfrage benutzen. Worauf glaubst du, wird sich Hollywood als nächstes einigen? Was wird das nächste Ding sein, über das man sich dann freuen oder beschweren kann?
Oh, das ist schwierig. Ich möchte, bevor wir darauf eingehen, noch mal kurz sagen, Schatti, du kennst ja, um das nächste Märchen hier aufzumachen, Rapunzel mit dem langen blonden Haar.
Ja.
Die soll wohl jetzt als nächstes von Cynthia Erivo gespielt werden. Das ist diese schwarze Hexe bei
Klingt
Wicked.
kongolesisch, ja.
Ja, die hat eine Glatze, möchte ich nur mal kurz anmerken, ne?
Ja, bei Rapunzel denke ich auch immer an eine Schwarze mit einer Glatze.
Hier, warte, ich schicke dir mal
Sie
ein
wird dann
Bild.
ihr Wig aus dem Fenster halten, nehme ich mal an.
Ich krieg's leider nicht größer, Schatti, aber das kannst du dann auch gerne einblenden. So könnt ihr
Ja.
euch dann demnächst Rapunzel vorstellen, schwarz und mit Glatze.
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Film überhaupt noch kommt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob den sich jemand ansehen würde. Ja, aber was ist die
Aber
Zukunft? Also,
genau, um die Frage zu
kommt da
beantworten,
noch mal was? Ja.
wir hatten, es gibt ja immer so Epochen in Hollywood, wo zum Beispiel, ich glaube, so um die 2010er rum waren Alien-Filme sehr, sehr beliebt, mit Transformers, die aus dem All kamen, World Invasion, Battle Los
Battle
Angeles.
LA, Skyline, ja,
Ja,
sowas, genau.
genau. Wir hatten wirklich viele Alien-Filme. Skyline fand ich unfassbar schlecht. Das war also. Ich habe mich danach geärgert, dass ich da 1,5 Stunden Zeit verschwendet habe, aber gut, das ist eine andere Sache. Genau, und dann endete es wahrscheinlich so mit dieser Alien-Film, ging dann so ein bisschen über in diesen Weltraum-Hype. Interstellar, der Marsianer. Parallel hatten wir SpaceX, die große Erfolge gemacht haben mit den Raketen
Ja,
Richtung
Gravity gab
Mars
es
und
auch
sowas.
noch zu der Zeit.
Gravity, genau.
Ja.
Und dann ging es eher Richtung,
Also,
ja.
Superhelden, wie gesagt, wir hatten dieses ganze Cape-Shit-Genre. Das hat auch mit den Aliens dann vermischt, wie gesagt, die Multiversentheorie hat der Physik genauso gut getan wie dem Film. Jetzt kann man nämlich einfach alles behaupten und das ist schon irgendwie
Alles.
Physik, das ist schon irgendwie Film. Also,
Alles.
da kommen dann, wie gesagt, die Alien, wenn sie gegen Superman kämpfen und verbinden sich mit den griechischen Göttern und dann kommt da noch irgendwie so ein Tech-Milliardär, der hat sich ja noch so einen Anzug gebaut und dann macht man einen Film draus.
Junge, ich wollte mal den ersten Teil von Thor gucken und habe nicht gerallt, dass ich den zweiten Teil gucke. Und ich so, ich, irgendwann dachte ich mir nach 20 Minuten, wieso kennen die sich denn schon alle? Ja, dann haben wir halt immer so Filme mit Nolan, die sehr aus diesem ganzen Drumherum herausstechen. Also Die letzten Filme von Nolan waren jetzt Oppenheimer. Und
ja.
Davor war es Tenet. Dunkirk.
Ja, den habe ich nicht gesehen, aber es geht da ja auch um Nukleartechnik oder so.
Ja, Tenet ist. Der würde dir gefallen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du den gut finden würdest, aber du würdest auf jeden Fall viel Diskussionsbedarf da sehen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, jetzt gucken wir mal hier. Ja, also der hat gemacht, also Dark Knight war ja klar, Interception kennt jeder, Dark Knight Rises. So, das waren so, dann Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer und jetzt dreht er an The Odyssey, von dem ich schon in vielen Einstellungen gehört habe, dass er nicht gut werden soll. Aber gucken wir mal.
Ich weiß nicht, also Nolan ist eigentlich immer für gute Filme.
Das stimmt, also ist schon besser als A24, gefällt mir ein bisschen besser. Wobei ich auch sagen muss, in Oppenheimer zum Beispiel, das war kein schlechter Film, das war für ein biografisches Werk wirklich ordentlich gemacht. Aber ich habe ja das Buch gelesen, die Biografie von Oppenheimer, die dem zugrunde liegt. Und er hat sich wirklich sklavisch an die Vorlage gehalten. Und ich weiß nicht, ob das dem Film immer so gut getan hat. Ja. Also das letzte Drittel des Buches ist halt wirklich Oppenheimer, der sich vor einem Ausschuss verteidigen muss, dass er kein Kommunist ist. Ne? Das ist halt ein bisschen schwer, einen Film darzustellen. Warum ist er
auch mit Kommunisten ins Bett gegangen, du? Ne? Da merken wir schon wieder, die Meta-Ebene.
Weil er Kommunist war.
Eben, sei also, kein Kommunist.
Ja, klar. Also Oppenheimer war natürlich nie, also war kein Landesverräter in dem Sinne. Oppenheimer hat nie Geheimnisse an die Sowjetunion ausgeplaudert. Auch als man später die sowjetischen Archive geöffnet hat, war klar, dass man das versucht hatte, an ihn heranzutreten, aber er hat es halt nicht verraten. Ja, aber er war trotzdem halt ein Champagne-Lefty oder sowas, ne? Sein ganzes Leben lang. Sein Bruder war ein harter Kommunist, also, ja, der hatte es schon hinter den Ohren, aber diese ganze Verhandlung war ja trotzdem eine Farce. Also in der Biografie kommt das eigentlich ganz gut heraus. Das war, um seine Karriere abzuwürgen, weil andere Leute dann Interesse daran hatten, weil er ihnen zu weich war oder zu sehr auf Verhandlungen mit der Sowjetunion setzen wollte und, politische Hardliner hat das erst nicht gefallen. Dann gab es diesen reichen Strauss, der einfach persönliche Differenz mit Oppenheimer hatte. Das war nicht gut, weil der eine hohe Position in diesem Komitee hatte. Und es gab so Leute wie Edward Teller, die einfach mehr Entwicklung wollten. Also Edward Teller hat kein Problem damit gesehen, die Wasserstoffbombe zu entwickeln. Und die Zurückhaltung von Oppenheimer konnte er nicht verstehen. Und deswegen hat er gegen ihn ausgesagt. Und so kam das dann halt. Ne? Und ja, der Film hat das nicht schlecht porträtiert. Ich fand nur halt, gerade im letzten Drittel, ich hätte mir ein bisschen weniger sozusagen Verurteilungsszene gewünscht und vielleicht ein bisschen mehr Botschaft, was können wir denn jetzt aus dem Leben von Oppenheimer für unser Leben lernen?
Mhm. Ein bisschen künstlerische Freiheit von Nolan hätte dem Ganzen gut getan. Denn wenn der Typ nicht an ein Skript gebunden ist, sondern er das Skript selbst erschafft, dann erschafft er sowas wie Tenet oder sowas. Also brutal. Aber ja, besonders so das letzte Drittel von Oppenheimer hat mich dann am Ende, die letzte halbe Stunde, 20 Minuten vor Ende, bin ich eingeschlafen. Du weißt Bescheid.
Ja, richtig. Wir haben den zusammen gesehen, richtig.
Wir haben den zusammen gesehen, richtig.
Sogar im englischen Original. Ja, ich würde sagen, da haben wir doch für heute genug über Filme geweissagt. Mhm. Wenn ihr einen Streifen kennt, den wir uns mal zu Gemüte führen sollten. Und am besten ist natürlich immer was Aktuelles oder was wirklich politisch Sehenswertes oder sowas. Ne? Also, ich weiß nicht, jetzt so ein Film aus den 80ern, das ist heute ein bisschen schwer, dann was Zeitaktuelles drüber zu sagen. Aber sowas hier wie Civil War, das konnte man wenigstens einfügen.
Aber auch der Film soll auch ästhetisch für mich sein. Also ich möchte mir jetzt nicht so in 50er Jahre, der mag vielleicht eine ganz tolle Botschaft für die 50er Jahre gehabt haben, aber ich möchte dann auch sitzen und den Film genießen. Oder halt, der soll so schlecht sein, dass ich dann halt mich darüber aufrege. Aber wenn ich halt AIDS bekomme beim Gucken, dann habe ich da auch keinen Spaß dran.
Ja, gib uns halt keine Mitfilme, ne? Also schreibt halt die richtige Bombe oder richtige Scheiße in die Kommentare. Und am besten irgendwas Aktuelles, dass man dann noch Kommentarspaß hat. Ja.
Aber auch, Schatti, um vielleicht noch abschließend deine Frage von gerade zu beantworten. Wofür steht das moderne Kino, beziehungsweise was ist gerade Trend? Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Und ich war jetzt gefühlt letztes Jahr alle zwei Wochen einmal den Samstag im Kino. Ich habe mir viele Filme angeguckt. Das ging von Poor Things, das war quasi Barbie in noch mehr Hardcore. über
ja, weil Barbie ja schon natürlicherweise so hardcore ist.
Ja, aber über Beekeeper, über Fall Guy, Gladiator 2, über Dune und so. Aber ich kann kein Trend erkennen aktuell. Hm.
Ja. Ja, ich den einzigen Trend oder den Trend, den ich am ehesten erkennen kann, ist, dass es den Leuten schwerfällt, eine große Botschaft hinter ihre Werke zu setzen. Also selbst die von Villeneuve oder von Nolan oder so, die sind oft gut gemacht und alles. Aber die haben halt Schwierigkeiten, über die Handlung hinaus vielleicht eine Philosophie zu vermitteln, weil sie selbst an nichts mehr glauben. Ne? Ja, das ist vielleicht das Schicksal unserer Zeit. Also das Fehlen der Metanarrative.
Ja, ich würde mir zum Abschluss wünschen, dass Nolan und Villeneuve einen Film zusammen machen. Oh mein Gott. Das wäre.
Ja, ich weiß glaube, nicht, ob das funktioniert, ne? Weil, wie das dann mal so ist mit diesen sehr eigensinnigen Künstlern, ob die gut zusammenarbeiten würden, wenn sie selbst nicht vollkommen der Herr sein können. Das ist wie, als würdest du einer guten Armee zwei sehr eigenwillige Generäle geben. Ob das eine bessere Armee wird, weiß man nicht. Ne?
Ja, ja, und ich vergleich's mal so, ein bisschen proletenhaft. Du guckst den UFC-Kampf an und es treten zwei brutal gute Kickboxer gegeneinander an und denkst dir so, boah, das wird ein brutaler Kampf. Und am Ende clinchen die halt nur rum, weil die so viel Respekt vor dem Kickboxen des anderen haben. Und du denkst, was ist das? Jetzt kuscheln die nur auf dem Boden rum. Und vielleicht könnte sowas dabei rumkommen.
Tja, gut. Damit sind wirklich alle Weisheiten vermittelt und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, danke und ciao.